machen Sie Ihren Garten zu Ihrem Zuhause mit den hochwertigen Gartenmöbeln von Hunn.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 16. Mai 2025. Am letzten Mittwoch in Chur hat mich ein Zuschauer bei meinem Vortrag gefragt, ein Deutscher, unverkennbar: Woher nehmen Sie eigentlich Ihre gute Laune, Herr Köppel? Welche Medikamente? Das hat er so nicht ausgesprochen, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das könnte da noch mitgeschwungen haben. Welche Medikamente sind da allenfalls im Spiel? Aber nein, außer Schwarztee mit Honig verwende ich keine Aufputschmittel, vor allem nicht am Morgen. Maßvolle Ernährung ist wichtig und am Abend sollte man nicht zu spät ins Bett, sodass man eben am Morgen energiegeladen vors Mikrofon treten kann, wenn auch gelegentlich sehr müde. Aber das hat etwas Beflügelndes, so früh aufzustehen, das ist das eine. Das andere und viel wichtigere: Zuversicht, gute Laune, ein positiv optimistisches Grundeinstellungsmoment im eigenen Hirn ist nicht nur lebensdienlicher im Alltag, sondern es ist auch rational. Denn selbstverständlich wäre es peinlich und auch eine Überschätzung der aktuellen Probleme und Miseren, wenn man so täte, als sei das, was heute passiert, gewissermaßen das Schlimmste, was jemals eingetreten sei, der Worst Case. Das ist natürlich dummes Zeug. Es gab schon viel schlimmere Zeiten, es gab auch schon bessere Zeiten, aber Probleme sind immer da und wir sind gehalten, als Menschen die Probleme zu lösen. Und wenn man wirklich so Verzweiflungsanflüge hat, dann empfehle ich Ihnen, die Weltwoche zu abonnieren, Weltwoche Daily zu schauen oder das Alte Testament zu lesen. Auch ein gutes Hilfsmittel im Alltag, ein Zuversichtsbooster in dem Sinn, dass man eben merkt, dass schon damals vor 3000 Jahren die Menschen sich gegenseitig umgebracht haben, voller auch charakterlicher Abgründe, damit Intrigen und verbrecherischen Neigungen aufeinander losgingen. Man tanzte ums goldene Kalb, verrannte sich immer wieder, wurde dann natürlich auch bestraft etc. Aber wenn man das sieht, dieses Panoptikum des menschlich allzu menschlichen, ja, da müssen wir feststellen, ein Wunder eigentlich, dass es die Menschen immer noch gibt, beziehungsweise eben Ausdruck der Tatsache, dass am Ende diese Welt nicht verdammt ist. Und vor allem in Deutschland, da haben wir jetzt viel Negativismus. Das Gute daran ist die Selbstkritik, das zeichnet uns aus, auch die Deutschen, dass man da immer wieder sich hinterfragt und eben selbstkritisch nagend, das nicht einfach hochjubelt, was man tut und was man sieht. Und es gibt wesentliche Probleme, selbstverständlich, die versuchen wir hier nicht zu verschweigen, aber bitte zuversichtlich bleiben, optimistisch. Wir müssen uns ja auch instand setzen, diese Probleme zu lösen. Und die politischen Probleme, die wir haben, sind am Ende unsere Probleme, denn in der Demokratie, auch wenn die Mächtigen immer wieder versuchen, uns diese demokratischen Instrumente aus der Hand zu nehmen, haben wir immer noch die Kontrolle. In der Demokratie ist der Bürger der Chef, und wenn es eben nicht mehr läuft in der Firma, dann muss der Chef in die Hosen steigen. Das ist ganz eine wichtige, eine zentrale Erkenntnis, und die politische Verwahrlosung, die sich da draußen nach unserem Empfinden ereignen mag, die ist eben auch Ausdruck unserer eigenen Verwahrlosung, Entschuldigung, unserer eigenen Gleichgültigkeit gegenüber den politischen Dingen. Und was wir sehen, das ist mein letzter Punkt, ist, dass immer mehr Leute hellhörig werden, dass sie sehen, dass da vieles falsch läuft, und einiges und das meiste haben wir hier ja in der Weltwoche schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder angeprangert und sind mir etwas komisch angeschaut. Ja, was kritisiert ihr da, die Europäische Union, die internationalen Organisationen, und was habt ihr denn da? Und mittlerweile setzt sich die Erkenntnis durch, dass da eben übertrieben wurde und dass jetzt politische Korrekturen, Wandlungen, neue, ja vor allem jetzt konservativ geprägte politische Parteien hier mit besseren, mit überzeugenderen Rezepten antreten, was auch nicht weiter verwundert. Im Überfluss, in der Hochkonjunktur, wenn man zu viel Geld hat, dann gewinnen die Linken und die Grünen, und wenn man wieder Geld verdienen muss, wenn man merkt, es geht zur Neige, ja, dann kommen eben die soliden, die bewährten Werte wieder nach vorne, da kommt das Konservative wieder zu Ehren. Und zwischen diesen Polen, dem Progressiven, dem Aufsprengenden, dem Verändernden, denn auch dem Leichtsinnigen und sich von allem befreien Wollenden, ja, das ist das eine Element der menschlichen Natur, aber es gibt dann eben auch noch das Bewahrende, das Konservative. Ganz wichtig hier mit Blick auch aufs Wochenende, damit ich Sie da richtig kalibriere und die Nachrichten entsprechend einordne. Wir haben übrigens heute eine ganze Reihe von tollen Nachrichten, vor allem auch in der internationalen Ausgabe. Ich werde hier im Rahmen meiner Zeit nicht auf alles zu sprechen kommen können. Zwei Hinweise noch in eigener Sache. Arnova Nuclear Energy Summit am 27. Juni 2025 im Dolder Grand in Zürich. Das veranstalten wir zusammen mit dem Unternehmen Arnova. Und da geht es vor allem um die Kernenergie, die Renaissance der Kernenergie. Wie geht es weiter? Produktion und Veredelung von Kernbrennstoffen, neue Technologien, SMRs und Kernfusion, regulatorische und andere Risiken. Wie können Investoren profitieren? Also eine Veranstaltung auch für Leute, die in diesem Bereich nicht nur sich weiterbilden wollen, sondern auch die Möglichkeit der Vermögensanlage erkennen. Eine ganztägige Investitionskonferenz haben wir die Ehre, zusammen mit Arnova durchführen zu dürfen. Ich werde als Moderator fungieren, ein ganz zentrales Thema und eben auch Teil dieser Renaissance der Wirklichkeit, die wir überall beobachten können, war ja komplett daneben sozusagen die bewährte, funktionierende Energieversorgung zu gefährden, mit Blick auf ja idealistisch gemeinte, nobel gemeinte Luftschlösser mit diesen sogenannten Erneuerbaren. Die sollen ja eine Rolle spielen. Man ist gar nicht gegen das. Aber wenn sie anfangen, hier wieder völlig extremistisch sich auf etwas auszurichten, alles andere über Bord zu werfen, dann haben wir eben diesen Progressivismus, der in den Abgrund führt. Also melden Sie sich an, arnova.com/nuclear2025. Ich zeige es Ihnen hier noch im Inserat mit dem QR-Code. Vielleicht können Sie sich sogar am Bildschirm schon anmelden. Das ist dieser Anlass sicherlich hochinteressant, hochrelevant, und es würde mich freuen und ich werde dafür sorgen, dass auch der Unterhaltungsfaktor nicht zu kurz kommt. Das ist also nicht einfach eine Veranstaltung für Kernphysiker und eingeweihte Experten und Gesalbte, ganz im Gegenteil, wir werden versuchen hier natürlich auch etwas, ja, im Weltwoche-Stil Information, Unterhaltung und den vergnüglichen Aspekt, ohne sich anzubieten, nach vorne zu bringen. Unsicheres Europa, sichere Schweiz, meine Schweiz-Tournee hier zu den Sicherheitsfragen der Gegenwart, jetzt eher geopolitischer Art, demokratischer Art, das geht auch weiter am Mittwoch, dem 21. Mai 2025, Elefantenhaus, Müllematstrasse in Liestal, weltwoche.ch/Liestal, bitte anmelden, dann am 4. Juni in Thayingen geht's weiter, Reckensaal, bitte anmelden, weltwoche.ch/Thayingen, weltwoche.ch/Thayingen, auch hier, weil es so schön ist, das Inserat in der Panorama-Totalen aufgezeichnet und dargelegt. Ja, das Thema Swatch Group beschäftigt die Medien, es beschäftigt auch mich, weil ich ein ganz großer Bewunderer, und viele Schweizer würden mir hier beipflichten, weil ich ein großer Bewunderer der Familie Hayek bin und auch die Schweiz in großer Dankbarkeit dieser Familie verbunden sein muss, denn es war Nicolas Hayek, der in den 70er und 80er Jahren die am Abgrund stehende Schweizer Uhrenindustrie gerettet hat und dies auf mirakulöse Art und Weise, unkonventionell, trendsetternd, ein Rebell, der von außen kam, aber dann eben auch diesen heiligen Gral, wenn man so will, dieses Inbild der schweizerischen Tugenden, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Präzision, industrielle Hochleistung, das wieder hochgestemmt, bis hin zu Uhrenmarken wie Swatch, die ja auch mit einem augenzwinkernden Blick auf den Massenmarkt in Erscheinung getreten sind, solche Marken eben auch im Portfolio der Swatch Group, der Familie Hayek, aber das Ganze natürlich dann in allen Bereichen, in allen Segmenten aufgefächert. Da haben sie auch Breguet, das ist, glaube ich, die älteste Uhrenmarke der Welt, Monsieur Breguet, einer der ganz großen Uhrenmacher in der Industriegeschichte Europas. Sie haben Blancpain, sie haben Omega, das Flaggschiff mit der Monduhr, der Speedmaster und der Seamaster, die von James Bond adaptiert wurde. Das sind Ikonen, Perlen der schweizerischen Uhrenindustrie in dieser Swatch Group. Und Sie sehen, an meinem Handgelenk ist gelb gut sichtbar, übrigens auch zu meiner Krawatte passend, die Charlie Brown, die Snoopy-Uhr. Das ist nicht die einzige Uhr, die ich habe, aber die ist mir einfach sympathisch. Ich habe die gerne seit der Corona-Pandemie und diese wunderbare Cartoon-Zeichnung, die ich auf Facebook gesehen habe mit Snoopy und Charlie Brown, bin ich da entflammt und der Zufall hat es gewollt, dass genau zu diesem Zeitpunkt die Swatch Group hier mit einem entsprechenden Modell aufgetreten ist und diese gelbe Snoopy bzw. Charlie Brown, sie glauben gar nicht, was das auslöst in der Kommunikation, da wird man also darauf angesprochen, fragen mich auch Leute, zum Teil im Tram oder am Zoll, ja, was haben sie denn da am Handgelenk, was ist denn das? Und das ist mir sympathisch und irgendwo ist das vielleicht auch ein Widerschein, ein Echo von früheren Erfahrungen in meiner Biografie. Und diese Swatch Group ist jetzt im Fokus, weil ein amerikanischer Anleger mit lediglich 0,5% des Kapitals sich jetzt irgendwie da reindrängen will in den Verwaltungsrat aufgrund der schwierigen Geschäftsumstände, vor allem im letzten Jahr. Da hat es einen Gewinnrückgang gegeben bei der Swatch Group, weil natürlich die US-Zölle, weil natürlich auch in China die entsprechenden Marktverwerfungen, vor allem auch diese Uhren, diese Gruppe getroffen haben. Und da ist jetzt ein Amerikaner gekommen, der mit ziemlichem PR-Aufwand versucht, da in den eben Verwaltungsrat einzudringen, obwohl er bis jetzt zumindest, nach dem, was wir wissen, was wir erfahren haben, gar keine Idee gebracht hat, ja, was würde er denn besser machen als Aktionärsvertreter? Und die Familie, wie wir lesen, wie wir hören, wehrt sich dagegen, weil sie einfach sagen, das ist nicht unsere Kultur, das ist niemand, der diese Gruppe kennt, er kennt die Uhrenindustrie nicht und er vertritt da einseitige Aktionärsinteressen. Und ob das so gut herauskommt, wenn jetzt da ein aktivistischer Aktionär, ein übermotivierter aktivistischer Aktionär in Erscheinung treten will, das ist also mehr als fraglich. Wir haben dazu auch eine Berichterstattung in der Weltwoche durch Hans Kaufmann, den früheren Chefökonomen der Bank Julius Baer, der hier natürlich diese Uhrenindustrie schon sehr, sehr lange verfolgt und zum Thema Swatch Group auch den einen oder anderen Artikel bereits geschrieben hat. Aber hier ist das grundlegende Problem das, warum eigentlich ein Kleinanleger jetzt im Gesamtvolumen ohne Know-how in der Uhrenindustrie auch ja mit etwas zumindest so wirkend, ich will ihm auch nicht Unrecht tun, mit Anwälten und eben diesen Politik und Publicity und PR-Getöse jetzt da hineingehen will, das ist nicht die Art und Weise. Und die Swatch Group hat ja immer in der Vergangenheit betont, dass eben im strategischen Gremium des Verwaltungsrats, und das ist eine wichtige Firma für die Schweiz, irgendwann auch ein Aushängeschild für die Schweiz, selbstverständlich, dass dort eben nicht nur einseitige Interessen vertreten werden sollen, sondern eben auch die Interessen, das patronale Interesse gewissermaßen an den Mitarbeitern, die eben wichtig sind, die Fachleute, die dort arbeiten, industrielle Fertigkeit in der Schweiz, der Schweizer Bezug der Verwaltungsräte, dann natürlich der Kunde, der vertreten sein muss, die Kundeninteressen und last but not least, der Aktionär, ganz klar, aber nicht eine Vereinseitigung abgezirkelt hier sozusagen mit dem, ja, sagen wir etwas raffigen, räuberischen, kurzfristigen Profitmotiv, diesen Goldschatz da der schweizerischen Industriegeschichte irgendwo zu optimieren, noch mehr etwas herauszuholen, um dann eben sich da in andere Bereiche hineinzubegeben. Soviel ich weiß, sitzt ja auch dieser Kandidat nun in einem anderen Verwaltungsrat, glaube ich, bei einer Rüstungsfirma, da muss man sich ja auch etwas die Frage stellen, ist das sozusagen das, was da benötigt und gebraucht wird? Das kommt auf jeden Fall jetzt groß, dieses Thema, weil es in der nächsten Woche, glaube ich, am 21. Mai hier zu einer Generalversammlung kommt, in dem dieses an der dieses Traktandum dann auch abgehandelt wird. Was sind Themen des Tages? Die Friedensgespräche in Istanbul. Selenskyj bezeichnet die russische Delegation als Täuschungsmanöver und unsere Medien sind jetzt ja sehr kritisch. Putin, haben wir gesagt, reist nicht an, ist nicht hingefahren. Ja, warum soll ein Staatschef an so einem Friedensgipfel gehen, wenn ja noch gar keine paraffierte oder unterschriftsreife Vorlage darlegt? Das ist ja auch eine völlig abwegige Verhandlungsstrategie, sagen wir immer wieder, auch in der Schweiz. Der Chef sollte nie selber verhandeln. Du musst den Unterhändler schicken, damit du nachher in der letzten Stufe immer noch die Handlungsfreiheit hast. Aber wenn du als Chef hingehst, das ist miserable Verhandlungsstrategie, hat die Schweiz übrigens nie gemacht, in wichtigen außenpolitischen Dossiers. Nur bei schlechten, wo es dann eben nicht gut herausgekommen ist, haben die Bundesräte selber verhandelt, zum Beispiel Moritz Leuenberger damals das Luftfahrtsabkommen, ganz schlecht, oder denken Sie an den Hans-Rudolf Merz, nicht der Friedrich Merz, das ist der andere, Hans-Rudolf Merz, der da mit Gaddafi ins Gebet kommen wollte, hat auch nicht funktioniert da, und man hat eben früher, als es noch nach überlegter, strategischer Rationalität zugehen, haben eben die Bundesräte Unterhändler geschickt. Und jetzt, man hat es ja von Anfang an gemerkt, dass diese Friedensgespräche in Istanbul vor allem von der ukrainischen und von der EU-Seite ja als Propagandashow hätte missbraucht werden sollen, quasi, ja, wir warten da auf Putin, dass er dann da gewissermaßen zu Kreuze kriegt. Das waren schon Voraussetzungen, da habe ich mich immer gefragt, ist das eigentlich ernsthaft gemeint? Steckt da irgendetwas dahinter? Die Medien rätseln jetzt, ja, sind die USA vielleicht auch dabei, ihre Strategie gegenüber Russland zu ändern und so weiter. Natürlich muss es da zu einer diplomatischen Lösung kommen, aber eben unter Berücksichtigung der russischen Interessen, die man auf westlicher Seite einfach nicht hat sehen wollen. Ich werde darauf in der internationalen Ausgabe noch weiter eingehen. Bohm Schneider hat sich im Bundesrat durchgesetzt, Rentenalter bleibt bei 65, das wird man niemals durchhalten können. Das Rentenalter muss steigen, als die Renten eingeführt wurden, war die Lebenserwartung tiefer und jetzt klammern sich da die Sozialdemokraten und offensichtlich mehrheitsfähig im Bundesrat an eine Festfrierung dieser Rentenaltergrenzen. Diese starren Grenzen ergeben keinen Sinn, in gewissen Branchen schon, aber eben nicht in allen. Die Lebenserwartung ist gestiegen, die Demografie ist, wie sie ist. Mit Zuwanderung alleine wird man das nie lösen können, denn auch die Zugewanderten werden irgendwann einmal eine AHV beziehen wollen. Da wird viel kurzsichtige Politik gemacht, da wird viel, ja auch in dem Sinn Klientelpolitik gemacht und zu wenig die Sache nach vorne gebracht. Und die Sache heißt, es muss eine Erhöhung des Rentenalters geben, alles andere wird nicht funktionieren. Ich kann aber verstehen, warum man sich so schwer tut damit, denn solange der Staat das Geld einfach nur mit beiden Händen zum Fenster rauswirft, in der dritten Welt für diese unsinnigen Entwicklungshilfeprogramme, wenn hier Migranten durchgepäppelt und durchgefüttert werden in der Schweiz, die zum Teil nichts zu suchen haben in unserem Land, dann ist logisch, dass die Schweizer sagen, das akzeptieren wir nicht. Für alle hat man Geld, aber für uns Rentner wird man kein Geld haben, da wir müssen immer mehr arbeiten, das stimmt nicht. Also diese Migrationspolitik, die zerstört irgendwo auch die Schweiz, den vernünftigen Zusammenhalt und die Bereitschaft, ein schwieriges Projekt wie die Sozialversicherungsreformen gemeinsam und gedeihlich anzupacken. Dann habe ich gehört, dass die Hazel Brugger, die Schweizer Comedienne, die Komikerin, die zusammen mit Sandra Studer und Michelle Hunziker jetzt den Eurovision Song Contest moderiert, eine Veranstaltung, die ich für überflüssig halte, jetzt auch noch da der Auftritt von Conchita Wurst. Also, das ist einfach, das ist die Rocky Horror Picture Show, die wir dort haben, aber egal, ich habe darüber schon gesprochen, auch die ganze politische Verinstrumentalisierung, eine Schande für unser Land im Grunde. Aber, und man muss immer auch fair bleiben, man muss das Positive auch sehen, eine hervorragende Moderation ist da gelungen, der Sandra Studer und auch der Hazel Brugger. Die haben das wirklich sehr gut gemacht, sehr überzeugend. Sie haben auch augenzwinkernd schweizerische Verdienste, schweizerischen Patriotismus da inszeniert, natürlich mit ihrer Art, großartig. Und diese Hazel Brugger, die ja seit ungefähr 10, 15 Jahren, vielleicht 10 Jahren, da auf der Bühne sichtbar und erkennbar wird, die hat sich auch in Deutschland einen großen Namen gemacht. Chapeau und herzliche Gratulation dieser jungen Schweizerin, die da so etwas hingelegt hat. Trump schafft Diversitätsauflagen an Universitäten ab. Die Schweiz verschärft sie. Rico Bandle, der frühere Weltwoche-Redaktor, dann mit Umweg über die Sonntagszeitung, jetzt bei der NZZ. Ja, interessant mit seinem Akzent dort. Gymiprüfung im Kanton Zürich. Noch nie so viele Kandidaten. Ja, leider wird hier immer doch noch mehr die Akademisierung, der akademische Weg eingeschlagen und die Lehre, die eben auch gut wäre. Wir brauchen Handwerker, wir brauchen auch Leute, die nicht nur in der Theorie und am Reißbrett arbeiten, sondern eben auch praktisch, das kommt zu kurz. Und wo ich sehr kritisch bin, das ist bei diesen Fachhochschulen, da scheint mir eine regelrechte Akademisierung dessen im Gang zu sein, was wir einfach nicht akademisieren sollten. Das wäre das Thema für eine andere Sendung. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von der Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich, wie angekündigt, die internationale Ausgabe mit einer Reihe von sehr positiven Nachrichten. Nicht nur, aber eben auch im Negativen sehen wir den Lichtblick, aber im Positiven eben auch das Positive, nicht deprotainment, kein apokalyptischer Stil hier, gibt dem Weltuntergang keine Chance. Bis gleich, merci vielmals.